Das ist doch normal, dass man Fleisch isst, ne? Alle essen Fleisch.
Laut Statistiken werden immer mehr VeganerInnen auf der Welt.
Wir haben so viele Nutztiere und können so viele Tiere ernähren, aber schaffen es gleichzeitig nicht, uns Menschen alle zu ernähren.
Wunder fürs Hirn.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wake Up, Futter fürs Hirn. Ich bin Katja.
Und ich bin Perdita.
Und heute geht es um das Thema vegan leben bzw. sich vegan ernähren.
Nach einer aktuellen Umfrage eines Marktforschers sind 35% der Deutschen von Veganismus inzwischen nur noch genervt. Deswegen haben wir uns gedacht, warum sind die Leute genervt? Und was ist eigentlich Veganismus? Deswegen wollen wir erstmal anfangen. Katja, kannst du einfach mal so erklären, was so der Unterschied ist zwischen Vegetarier sein, vegan sein, also was das eigentlich alles bedeutet?
Also Vegetarier kennen wahrscheinlich noch viele. Vegetarier verzichten einfach auf tote Tiere, ganz einfach gesagt. Also die essen kein Fleisch, kein Fisch und keine Meeresfrüchte. Und Veganer verzichten auf Produkte tierischen Ursprungs. Zum Beispiel verzichten die dann auch auf Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte, aber auch auf Milchprodukte und Honig zum Beispiel. Dann gibt es noch so Zwischenformen wie zum Beispiel Pescetarier. Das sind dann Vegetarier, die aber Fisch essen. Aber das sind dann so Unterkategorien, die dann gar nicht mehr so bekannt sind. Dann gibt es noch den Unterschied zwischen sich vegan ernähren und vegan leben. Also wenn man sich vegan ernährt, dann verzichtet man eben auf Nahrungsmittel, die tierischen Ursprungs sind. Und wenn man sich zusätzlich noch vegane Lebensweise aneignet, dann verzichtet man auch im Alltag auf Produkte tierischen Ursprungs. Also zum Beispiel kauft man dann keine Daunen, Bettwäsche oder kauft kein Leder oder verzichtet auch auf Wolle.
Oh, das ist ja dann alles ein bisschen anstrengender, so als Lebensweise, also wenn man das ganz konsequent durchziehen will. Wir haben da mal geschaut, wie viele Leute sind es denn eigentlich, die das in Deutschland machen? Und in Deutschland gibt es 1,58 Millionen Veganer, das macht ungefähr 2% der Bevölkerung aus, und 7,9 Millionen sind Vegetarier. Also das sind Zahlen von 2022. Was für mich auch überraschend war, also von denen, die das machen, sind 70% weiblich und zum größten Teil unter 30 Jahre. Grundsätzlich muss man sagen, weltweit leben ungefähr 500 Millionen Menschen vegan, der Großteil davon in Asien, und mehr als 1 Milliarde Menschen lebt vegetarisch. Zum Beispiel in Indien, wo es 38% der Bevölkerung sind. Und wenn wir uns jetzt mal insgesamt in Europa die Zahlen anschauen, dann sind es im Durchschnitt 6,7% Vegetarier und 2,1% Veganer pro Land. Und die Länder, wo das am verbreitetsten ist, sind Irland, Dänemark, Norwegen und Schweden, wo der Anteil der Veganer ungefähr bei 4% liegt.
Laut Statistiken werden es auch immer mehr VeganerInnen auf der Welt. Zum Beispiel stieg der Anteil in den USA von 2020 von 2% auf 5% 2022. Und das kann man zum Beispiel auch an der Wirtschaft erkennen. Also zum Beispiel hat auch die deutsche Lebensmittelindustrie diesen Markt erkannt. Und der Markt für Veggie-Lebensmittel ist über 1,2 Milliarden Euro wert und wächst jährlich zwischen 25% und 33%. Deutschland ist sogar weltweit die Nummer 1 bei veganen Produktneueinführungen.
Ja, und was eigentlich auch ein überraschender Trend war, dass sich ja so aufgeregt wird, dabei glaube ich, ist insgesamt geht ja auch der Fleischkonsum runter. Also 2015 war es jeder Dritte, der angab, täglich Fleisch zu essen. Und aktuell ist es nur noch jeder Fünfte. Also das ist der aktuelle Ernährungsreport des Bundeslandwirtschaftsministeriums, das das rausgefunden hat. Das heißt, dass Menschen eh schon anfangen, weniger Fleisch zu essen. Merkt man schon, dass da Leute vielleicht auch ein bewusster sind. Und wir haben uns dann auch nochmal angeschaut, warum entscheiden sich denn Menschen, vegan zu leben? Und der größte Grund, also über 80%, sagen, ich möchte kein Tierleid verursachen. Das zweitwichtigste mit 77,6% ist, dass es für die Gesundheit tun. Und dann kommen schon ganz wichtige Argumente, die so im Bereich Nachhaltigkeit gehen, nämlich 67% sagen, dass ich das der Umwelt zuliebe tue, dass ich einen geringeren CO2-Fußabdruck hinterlassen möchte. Dann kommen wieder so gesundheitliche Argumente. Ich möchte mich einfach bewusster ernähren. Und dann kommt ein ethischer Grund von knapp der Hälfte, die sagen, ich möchte ein besseres Gewissen haben. Also, dass ich das so aus ethischen Gründen habe. Katja, vielleicht kannst du mal so dieses Thema, was ja das Wichtigste für die Leute ist, ich möchte kein Tierleid verursachen.
Ja, und dazu habe ich noch mal ein paar Fakten rausgesucht. Und zwar werden in Deutschland zurzeit 700 Millionen Tiere für Ernährungszwecke genutzt. Und jährlich werden ca. 750 Millionen Tiere geschlachtet. Und in Deutschland sind es vor allem Hühner, Puten, Schweine, Kühe und Rinder. Und viele Veganer sagen eben, dass die Tiere einfach nicht artgerecht gehalten werden unter diesen Bedingungen. Also die Geflügelbestände in Deutschland haben sich seit 1900 fast verdreifacht. Und dadurch ist es irgendwie auch logisch, dass viel mehr Tiere auf viel weniger Betriebe aktuell gehalten werden. Das heißt, es kommt viel mehr zu solchen Massentierhaltungen. Und was viele Veganer jetzt daran stört, ist es einfach, dass die Tiere dort nicht artgerecht gehalten werden können unter diesen Bedingungen. Und was heißt jetzt eigentlich eine artgerechte Haltung? Ich habe mal eine Definition rausgesucht. Artgerechte Haltung heißt, Tiere sollten ihre angeborenen Verhaltensweisen ausleben können und ihren Bedürfnissen entsprechend gehalten werden. Das ist unter den aktuellen Bedingungen nur bedingt möglich.
Ich kann da mal wirklich auch was aus dem Privaten ausplaudern. Also bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich ja gedacht, ursprünglich, ich würde gerne Landwirtin werden und Landwirtschaft studieren und habe dann auch wirklich gedacht, dass ich das erste Jahr dann erstmal bei einem Bauern arbeite. Und das war ein Kleinstbetrieb. Aber der hat so viel Schweine in einen Stall gestopft, das kann man sich nicht vorstellen. Und das war wirklich so, die waren so hoch gestresst. Und ich weiß noch, wie einmal so eine fette Sau auf mich zugerannt kam und es hat mich ein bisschen in Panik versetzt. Und ich habe dann einfach nur laut aufgeschrien und die waren so gestresst, dass da 3 Schweine gleich mal umgefallen sind und 2 davon waren tot. Und das ist ja nur so ein kleiner Betrieb und in Massentierhaltungsbetrieben geht es ja noch stressiger zu. Also wo ja die Tiere sich auch gar nicht bewegen können. Ich glaube, wer da einmal so einen Film gesehen hat, wie Tiere tatsächlich geliebt werden oder was weiß ich, wie die männlichen Hühnchen da geschreddert werden, das ist schon sehr, sehr grausam. Und ich glaube, das blenden wir die meiste Zeit auch echt krass aus. Und die pure Menge, die da auch täglich geschlachtet wird,
2 Millionen Tiere pro Tag werden in Deutschland geschlachtet. Es wird halt oft kritisiert, dass die Tiere einfach viel zu wenig Platz haben, viel zu wenig Auslauf und auch zweifelhafte Tierpraktiken werden da vollzogen. Zum Beispiel werden Ferkeln kurz nach der Geburt qualvoll wird der Schwanz abgeschnitten, damit die sich den Schwanz nicht selber abbeißen. Oder hat ein Schwein zum Beispiel nur 0,75 Quadratmeter Platz zur Verfügung. Und wenn man sich das mal vorstellt, wie klein eigentlich schon ein Quadratmeter ist, ist das schon krass. Für ein 110 Kilo Schwein ist es schon sehr wenig.
Also wir haben beschlossen, dass das einfach nochmal ein extra Thema sein wird, dieses Tierwohl und Tierleid. Dass wir da mal eine eigene Folge zu machen, weil das einfach so ein großes Thema ist, wo ich glaube, wo wir da nur ganz leicht jetzt gerade an der Oberfläche rumkratzen und dass das eigentlich wichtig ist, dass wir uns da mal besonders mit beschäftigen. Also mit dem Thema Nachhaltigkeit haben wir uns ja auch schon in 2 Folgen beschäftigt, nämlich dem Klimawandel und der Biodiversität. Aber so dieses Thema Nachhaltigkeit und Veganismus, wie hängt denn das zusammen?
Ein Ernährungsforscher vom Institut für nachhaltige Ernährung in Münster hat gesagt, dass die leichteste Klimaschutzmaßnahme, die wir als Individuum machen können, ist es, vegan zu leben. Es ist einfach so, dass pflanzenbasierte Ernährung weniger Emissionen erzeugt als tierische Lebensmittel. Weil dadurch, dass wir dann weniger Tierhaltung haben, haben wir weniger Emissionen, weniger Stromverbrauch und weniger Wasserverbrauch. Und das wirkt sich halt positiv für die CO2-Bilanz aus.
Genau, und die Tierwirtschaft verursacht bis zu 20% der weltweit ausgestoßenen Treibhausgase. Also das ist ja auch ein massives Thema, was eigentlich dafür spricht, dass wir einfach insgesamt die Tierwirtschaft ein bisschen runterfahren, für ein besseres Klima zu sorgen. So, das schwierigste Thema fand ich jetzt eigentlich auch das Thema Gesundheit. Also ich habe auch neben der Recherche, die Lena dieses Mal gemacht hat, einfach auch mal geschaut, was gibt es denn dazu für wissenschaftliche Untersuchungen, dass jetzt vegan zu leben, dass das positive gesundheitliche Auswirkungen hat, die über eine vegetarische Ernährung hinausgehen, ist noch nicht belegt. Also es gibt, und das war für mich eigentlich auch überraschend, dass es da besonders wenig Forschung gibt. Und ich glaube, man muss ja da auch Langzeitstudien machen, um zu gucken, ob eine vegane Ernährung insgesamt dazu beiträgt, dass man gesünder lebt. Und ich glaube, gesundes Leben hängt ja von sehr, sehr vielen Faktoren ab. Ich denke mir nicht nur von der pflanzlichen Ernährung oder ob ich ab und zu mal Fleisch esse oder nicht Fleisch esse, sondern ob ich gesund bin, hängt ja auch davon ab, wie viel ich von was esse, welche Qualität die Produkte haben, die ich esse, aber auch, ob ich mich bewege, ob ich Sport mache. Also ich glaube, dass das auch gar nicht so einfach ist, da eindeutig Beweise herzubringen, ob das eine besser oder schlechter ist. Aber wenn man sich jetzt mal anschaut, diejenigen, die sagen, hey, vegane Ernährung ist gut, da habe ich mal geschaut, was führen die als Argumente an. Veganes Essen vermeidet Tierleid, also das ist ja ganz klar. Dann oft ist das Essen kalorienärmer, enthält kein Cholesterin und weniger gesättigte Fettsäuren, was ja eigentlich dann auch eine gesündere Ernährung ist. Veganer nehmen oft auch mehr Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe und sekundären Pflanzenstoffe zu sich. Und auch die Zucker- und Fettzufuhr ist in der Regel bei einer veganen Ernährung geringer. Und als Argumente werden dann aufgeführt, dass Veganer in der Regel auch einen niedrigeren Blutdruck haben, also damit auch das Risiko für Bluthochdruck und Kreislauf-Erkrankungen geringer ist. Und manche sprechen sogar davon, dass das Krebsrisiko geringer sei. Aber wie gesagt, ich denke mir schon, dass das Sinn macht, wenn jemand sich wirklich bewusst ernährt. Und das musst du ja als Veganer, glaube ich, dass du wirklich mehr darüber reflektierst, was du isst und wie du isst. Mehr Obst und Gemüse zu essen und so ist ja grundsätzlich auch gesünder. Und ich glaube, dass deswegen, das kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass sie sich gesünder ernähren und dass das natürlich dann auch positive Auswirkungen auf deinen Körper hat. Was sind denn so die Argumente der, sag ich mal jetzt in Anführungsstrichen, Gegner?
So häufige Argumente, die dann angebracht werden von Gegnern der veganen Ernährungsweise, ist, dass man einen Nährstoffmangel bekommen kann. Also man muss schon sagen, dass Veganer mehr darauf achten müssen, ob sie jetzt die nötigen Nährstoffe abgedeckt bekommen. Und zwar wird da allen voran das Vitamin B12 angebracht, weil das einfach nicht über eine vegane Ernährung aufgenommen werden kann. Das heißt, es muss immer zugesetzt werden. Und noch so ein Problemkind ist Jod. Also zwar haben auch Menschen, die Fleisch essen, oft Jodmangel, aber vor allem Veganer, bei denen ist der Jodmangel noch stärker ausgeprägt. Zusammengefasst lässt sich sagen, dass man einfach als Veganer darauf achten muss, dass man über verschiedene Gemüsesorten und eine sehr ausgewogene Ernährung seine Nährstoffe abdeckt und eben keine Mangelerscheinungen bekommt.
Ja, weil so Mangel von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, kann ja auch dazu führen, dass man mehr anfällig für Infekte ist. Dann wird auch von Medizinern häufig gewarnt, dass man das auf keinen Fall erstmal bei Kindern machen sollte, da das dann zu Wachstumsstörungen führen könnte. Aber auch Osteoporose-Gefahr erhöht sich durch fehlendes Kalzium oder die Vergrößerung der Schilddrüse. Also das könnten halt Zeichen sein für eine Mangelernährung. Also dass es da einfach ganz, ganz wichtig ist, dass man das ausgleicht. Und da gibt es ja einige Möglichkeiten, wie man das ausgleichen kann, abgesehen von B12-Präparate.
Genau, also zum Beispiel kann man schauen, dass man genügend Kalzium aufnimmt. Das findet sich eben nicht nur in Milchprodukten, sondern auch zum Beispiel in grünem Gemüse, wie Grünkohl, Brokkoli, Pak Choi. Und manchmal ist es auch in Tofu angereichert. Und auch manche Fruchtsäfte oder Sojamilch sind ebenfalls mit Kalzium angereichert. Also so kann man das dann auch aufnehmen. Ja, es ist schon so, dass Eisen aus pflanzlichen Nahrungsmitteln kann der Körper schlechter verwerten als aus Fleischprodukten. Aber zum Beispiel Vitamin C, wie zum Beispiel aus Zitrusfrüchten, kann dann die Aufnahme von Eisen verbessern.
Ich glaube, einfach eine gute Quelle für Eisen ist dann, wenn man dann so Vollkorn-Getreideprodukte zu sich nimmt oder Hülsenfrüchte, getrocknete Früchte oder Weizenkeime.
Und zum Beispiel Zink, das kann man auch über Vollkorn-Getreideprodukte aufnehmen, auch über Hülsenfrüchte, Nüsse und auch Weizenkeime. Und Omega-3-Fettsäuren, die finden sich ja normalerweise in sehr fettigem Fisch. Die kann man auch über Leinöl oder Walnüsse oder Soja aufnehmen. Also man sieht schon, dass man eben viele Nährstoffe auch aus anderen Produkten bekommt. Man muss halt eben schauen, dass man diese Produkte dann auch in der ausreichenden Menge isst.
Das, was ich jetzt sozusagen als kritische Argumente häufiger gelesen habe, das war, dass viele Ärzte gesagt haben, also dass sie während der Schwangerschaft oder Stillzeit oder auch bei kleineren Kindern von der veganen Ernährung abraten, dass aber eine vegetarische Ernährung unproblematisch sei. Wenn man möchte, dass seine Kinder vegan ernährt werden, dass man da wirklich, wirklich drauf achten muss, dass da keine Mangelerscheinungen sind. Das zog sich so als Argumentkette durch alle kritischen Kommentare, die wir so gefunden haben, durch die Bank weg. Und ich glaube, wie du vorhin ja schon gesagt hast, dass die Wirtschaft natürlich auch auf so ein Thema anspringt. Also da muss man dann darauf achten, dass halt kein Greenwashing betrieben wird. Und also dass es da halt auch entsprechende Siegel gibt, wo man dann gucken kann, dass dann die Produkte, die man dann kauft, dann wenigstens auch okay sind und das dann auch leichter macht. Weil ich glaube, das ist manchmal auch so die Schwierigkeit, welche Produkte kann ich kaufen, welche kann ich nicht kaufen. Und da gibt es jetzt zum Beispiel dieses gelbe Siegel mit dem V drinne. Das ist dann so ein Kennzeichen für veganes Lebensmittel. Also das sind so ein paar Fakten, die wir jetzt aufgezählt haben. Aber ich glaube, das Spannendere ist eigentlich, warum regt es die Leute auf? Und ich kann da was Persönliches erzählen. Ich habe mal in der Rezession ein Kochbuch mit veganen Rezepten gelesen. Und das klang so spannend, das Kochbuch, dass ich das mir gekauft habe, weil ich gern koche und gedacht habe, oh, jetzt mache ich mal so eine persönliche Challenge und lebe mal einen Monat vegan. Muss sagen, war für mich sehr anstrengend. Ich liebe nämlich Käse. Aber was mich verwundert hat, war nicht nur die Schwierigkeit, wirklich immer auch sich vegan ernähren zu können. Also gerade wenn man auf Geschäftsreisen ist oder irgendwo eingeladen ist, ist das schon sehr problematisch und es ist oft sehr wenig, was man dann noch essen kann. Aber was ich schockierend fand, wie oft ich von Menschen angetextet wurde, warum ich das mache und das sei doch nicht okay. Und also ich musste mich irgendwie verteidigen. Und Leute haben mir ungefragt immer so irgendwie Kommentare reingesammelt und wo ich mir gedacht habe, hallo, glücklicherweise mache ich das nur 4 Wochen. Aber jemand, der das so als Lebensstil macht, das ist ja total anstrengend, permanent belehrt und angegriffen zu werden. Und ich habe es auch nicht verstanden, wo ich mir gedacht habe, hallo, ich sage ja nicht, dass du das machen musst. Ich mache das jetzt halt. Was ist das, was Leute so aufregt? Also das habe ich wirklich nicht verstanden. Und Katja, wie können wir das denn so ein bisschen erklären?
Da gibt es ein spannendes psychologisches Phänomen dafür. Und zwar hat es ein US-amerikanischer Psychologieprofessor, Hank Rothgerber, das Meat-Paradox genannt. Somit erklärt er sich diese Veganophobie, also diese totale Ablehnung der veganen Lebensweise. Und zwar ist es eine Form der kognitiven Dissonanz. Und was ist jetzt kognitive Dissonanz? Also kognitive Dissonanz beschreibt eben, wenn wir zwei Ansichten in uns tragen, die eigentlich nicht vereinbar sind. Also zum Beispiel das Paradox, dass wir unseren Hund betätscheln und mit uns im Bett schlafen lassen, aber gleichzeitig essen wir die Kuh und Schweinefleisch. Das ist so eine Ansicht, die nicht zusammenpasst. Wenn wir dann eben konfrontiert werden mit Menschen, die sich dann vegan ernähren und ganz offensichtlich das aus ethischen Gründen machen, weil sie das verurteilen, diese Massentierhaltung, dann fühlen sich Menschen oft angegriffen, weil sie ja eigentlich auch diese Massentierhaltung vermeiden wollen, aber selber quasi nicht vegan leben können.
Ja, oder sie wollen einfach nicht mit Fleisch verzichten. Also ich esse ja Fleisch und ich finde es super lecker. Also ich bin ein ganz gutes Beispiel für diese Dissonanz. Also ich beschäftige mich mit so Themen und esse aber gern Fleisch, weil ich auch das mit ganz vielen positiven Sachen verbinde. Also was weiß ich, Familie sitzt zusammen, Sonntag, der Schweinebraten oder Schnitzel essen mit Freunden. Gleichzeitig weiß mein Hirn auch, weiß ich eigentlich, wo das herkommt. Und wo ich dann zum Beispiel mir eine kleine Brücke baue und mich ein bisschen selber bescheiße ist, ich sage, ja, das kaufe ich denn die meiste Zeit, kaufe ich mein Fleisch von der netten Metzgerin. Und ich gehe irgendwie davon aus, weil das eine nette Metzgerin ist und die zu Hause selber die Tiere schlachten, ist so ein bisschen so mein Bild im Kopf. Ja, die leben ja bestimmt dort auf einem schönen Bauernhof und die werden vielleicht nicht so gequält wie so in so einem Massenbetrieb und so. Weiß ich gar nicht. Aber stellt mir schöner vor. Oder ich versuche es einfach auszublenden und mache mir dann keine Gedanken. Oder auch das Paradoxon ist, ja, ich habe vielleicht nicht so viel Kohle und das Fleisch kostet 6,99 €. Und da steht vielleicht sogar, jetzt gibt es ja diese Labels, ne, Tierwohl-Labels manchmal auf den Produkten, wo du genau sehen kannst, wo etwas im roten Bereich ist oder im grünen Bereich. Und dann sehe ich, okay, da ist etwas im grünen Bereich und das kostet aber 23,99 €. Für was entscheide ich mich denn? Und das hat mich jetzt bei dieser Recherche, habe ich mich selber ertappt, dass wenn ich zum Beispiel so ein billiges Fleisch kaufe, ich weiß eigentlich, dass das zu dem Preis kann die Tierhaltung nicht okay gewesen sein, weil sonst kannst du das gar nicht zu dem Preis anbieten. Das heißt, das muss so ein Massenbetrieb sein, sonst kannst du solche Preise nicht liefern. Weil sonst, man muss ja nur mal so ein bisschen querrechnen. Was kostet dann eigentlich, das und hier aufzuziehen und zu versorgen, Platz bereitzustellen, die ganzen Leute, die da beschäftigt sind, die Bäuerin, die Metzger und. Also da hängt ja unglaublich viel dran. Man verdrängt es dann. Und ich glaube, manchmal hilft dann sozusagen, was dann auch zum Beispiel Werbung macht. Wenn du Werbung anschaust für Fleischprodukte, da sind ja immer dann schöne grüne Wiesen und grasende Kühe, ne? Und dann wird das oft auch so mit einer verniedlichen Sprache. Und ich glaube, das erleichtert dann, sich selber so ein bisschen zu bescheißen und zu sagen, ist ja nicht so schlimm. Und ich kaufe ja nur von Biobauern, was weiß ich, ne? Um sich das schöner zu reden. Und ich glaube, was dann passiert, wenn dann ein Mensch kommt und sagt, nee, das ist insgesamt furchtbar und ich mach's nicht. Dann glaube ich, ist, was dann passiert ist, das unangenehme Gefühl, was ich in mir habe, das habe ich ja verdrängt, weil das passt ja nicht zu dem Bild, was ich von mir selber habe. Und der andere zwingt mich eigentlich, obwohl er das nicht aktiv tut. Aber dadurch, dass der andere mir zeigt, hey, man kann auch anders leben, ist dieses unangenehme Gefühl dann bei mir.
Und dann fühlt man sich auch ein bisschen moralisch verurteilt, obwohl die anderen gar nichts sagen. Aber man fühlt sich dann selber ein bisschen schlecht und hat ein schlechtes Gewissen vielleicht auch.
Ja, und ich glaube, was wir dann als Menschen machen ist, wir spüren diese, wie du gesagt hast, kognitive Dissonanz. Also wir wollen ja alle gute Menschen sein. Und das, glaube ich, das ist so ein Wunsch in uns und wir haben ja auch ein positives Bild von uns. Ich glaube, wenn ein Mensch mir was vorlebt, was auch objektiv moralisch besser ist, fühle ich mich schlecht. Aber anstelle sozusagen vielleicht dann mein eigenes Verhalten zu verändern, um noch moralischer zu leben, fange ich an, meine negativen Gefühle auf die andere Person zu projizieren. Sozusagen, die ist ja schuld, dass ich mich jetzt schlecht fühle. Und ich versuche, dass es mir dann wieder besser geht. Und wie kann ich das machen? Indem ich die andere Person, die mir dieses schlechte Gefühl gemacht hat, schlechter mache.
Ja, oder oft kommen ja auch so viele Rechtfertigungen dann. Eine Sozialpsychologin namens Melanie Joy hat in ihrem Buch die drei bekanntesten Rechtfertigungsargumente von Fleischessern zusammengefasst, nämlich, dass Fleischesser oft sagen, dass ja Fleisch zu essen normal sei, dass es natürlich ist und dass es notwendig ist. Aber ist es wirklich normal, dass wir 700 Millionen Tiere in Deutschland jährlich züchten? Das kann ja nicht mehr normal sein, dass wir so viele Tiere brauchen. Und ist es wirklich natürlich, dass wir Tiere unter diesen Bedingungen halten? Das sind halt Fragen, die dann auftauchen.
Ja, und die man dann eigentlich mit Nein beantworten muss. Also, das ist doch normal, dass man Fleisch isst, ne? Alle essen Fleisch. Das ist doch voll natürlich. Das braucht man doch, um zu wachsen und dass die Knochen. Ja, und jemand anders zeigt einem auf, dass das anders sein kann. Und ich glaube, damit man es dann besser aushält, fängt man an. Und das ist, glaube ich, das, was ich manchmal auch sehr unfair finde, ist, dass man dann behauptet, die Veganer wollen uns verbieten, Leberkäse und Schnitzel zu essen. Also ich weiß nicht, wie es euch geht da draußen, aber ich habe noch nie einen Veganer oder eine Veganerin erlebt, die mir das Schnitzel aus der Hand gerissen hätte. Also da wird ja eine Behauptung aufgestellt, die wollen mir das verbieten. Oder auch so Empfehlungen, zum Beispiel die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat gesagt, also es reicht völlig, also wenn wir 300 Gramm Fleisch die Woche essen. Und wenn man sich den Konsum von im Durchschnitt anschaut von jedem Deutschen, der liegt bei 52 Kilo, habe ich nachgeschaut. Also wir liegen da bei mindestens einem Kilo im Durchschnitt. Und da sind ja alle Babys und alle drinne. Und alle Vegetarier und Veganer auch. Das heißt, wir essen sehr, sehr viel mehr Fleisch, als wir eigentlich brauchen. Und wenn ich mir anschaue und die Geschichten von meiner Oma mir anhöre, dann war das so, es gab nur einmal die Woche Fleisch. Also früher wurde auch nicht so viel Fleisch gegessen. Also da war das ja auch noch was Besonderes, wenn du Fleisch essen konntest. Also so dieses Thema, das ist ja natürlich, ist ja normal. Und man denkt, ja, gucken wir mal, aktuell ist es so, dass wir einfach unfassbar viel Fleisch konsumieren. Und dass das so natürlich ist, wie wir das machen. Also wenn man sich all die frittierten Hühnchenschenkel anschaut und die Schnitzel und was weiß ich was. Oder Leberkäse. Ja, also dass das auch nicht so ganz gesund ist, was man da manchmal so alles in sich rein futtert. Also deswegen denke ich mir, wenn ich einfach behaupte, dass die anderen mir meinen Lebensstil verbieten wollen. Und jemanden etwas verbieten ist was super Negatives. Und das wird ja auch populistisch noch sehr aufgebreitet und wir lassen uns jetzt unser Schnitzel nicht mehr verbieten und so. Und das finde ich, führt dann auch zu mehr Aggression. Und ich glaube, wenn ich dann sagen kann, ja, jemand will mir was verbieten, mir was zu verbieten ist was Negatives und das ist nicht okay. Und deswegen ist die andere Person nicht okay und deswegen muss ich auch nichts mehr verändern. Durch solche psychologischen Tricksereien, glaube ich, versuche ich einfach selber, meinen Stress zu reduzieren, den ich bekomme, weil mich jemand durch seine Lebensweise oder ihre Lebensweise dazu zwingt, mal zu reflektieren, was mache ich selber. Und ich glaube, das ist das, warum Leute so genervt sind. Und eigentlich liegt das Genervtsein bei uns. Es freut mich, dass wir heute Lena Renner als Gästin da haben. Einige, die unseren Podcast schon länger verfolgen, kennen sie indirekt. Sie macht immer die schönen Designs von unserem Podcast, also die monatsaktuellen. Sie ist 22, studiert Staatswissenschaften und schreibt jetzt gerade auch an ihrer Bachelorarbeit über Tierversuche und Tierethik. Sie engagiert sich auch in der Tierrechtsorganisation PETA und einfach auch schon seit vielen Jahren bei uns im Verein. Lena, schön, dass du da bist.
Dankeschön, dass ich hier sein darf.
Unsere Überraschungsfrage heute ist, was ist dein absolutes Lieblingsgericht?
Oh, also auf jeden Fall sehr viel Gemüse, das kann ich sagen. Ich glaube, ist auch naheliegend bei Veganismus. Ich würde tatsächlich sagen, Gemüseeintopf mit Tofu. Also ich koche generell recht viel mit Gemüse, deswegen bietet sich das dann immer ganz gut an.
Kannst du uns nochmal erklären, wieso du dich überhaupt im Bereich Veganismus engagierst? Also was sind deine Motive dafür?
Also ich glaube, ich bin damals dazu gekommen, dass wir bei uns an der Schule, also ich hatte recht früh dieses Glück in so einer Bubble zu sein, wo so Anfang vegetarisch, dann Veganismus später halt einfach immer schon ein Thema war. Mir ist auch recht früh aufgefallen, also das war so mein Hauptbeweggrund, dass ich bin in einer Familie aufgewachsen, wo wir schon immer sogenannte Haustiere hatten. Irgendwie haben wir diese Tiere immer wie Familienmitglieder behandelt und waren so nett, haben die gefüttert, gekuschelt mit denen und auf der anderen Seite haben wir halt Tiere gegessen. Ich habe auch, bis ich 16 war, noch sehr viel Fleisch gegessen. Und dann ist mir irgendwann aufgefallen, okay, das macht irgendwie nicht so viel Sinn und ist auch nicht so gerecht. Genau, das war so ein bisschen meine Hauptbeweggründe damals. Heute ist auf jeden Fall, wenn man sich das das mal anschaut, so die industrielle Tierhaltung, wie viel da eigentlich und was da auch passiert, würde ich sagen, das sind auf jeden Fall so die Hauptgründe. Ich finde auch immer, wenn man sich diese Zahlen mal anschaut, wie viele Tiere wir halten, wie viele Menschen wir auf der Welt haben und wie viele Leute dann trotzdem noch an Hunger leiden, das macht für mich auch immer relativ wenig Sinn. Wir haben so viele Nutztiere und können so viele Tiere ernähren, aber schaffen es gleichzeitig nicht, uns Menschen alle zu ernähren.
Und was bewegt dich aktuell bei diesem Themenbereich besonders? Also was ist so der Hauptaufreger bei diesem Thema für dich?
Ich würde sagen, der Hauptaufreger bei dem Thema ist eigentlich immer, wenn ich so mit Leuten drüber rede, vor allem meine Familienmitglieder, ist oft dieses Argument, okay, ich esse ja nicht viel Fleisch, ich esse nur Biofleisch. Ja, die Tiere, denen ging es immer gut. 98% aller Tiere, die wir essen, kommen aus der Massentierhaltung in Deutschland. Und dann funktionieren diese Argumente mit, ja, ich esse ja nur Biofleisch, das funktioniert halt einfach nicht. Ich würde sagen, dass das auf jeden Fall so mit die Hauptaufreger sind, dass irgendwie ich das Gefühl habe, Leute wollen sich nicht so wirklich informieren und beschäftigen sich dann auch nicht wirklich mit dem Thema, obwohl wir alle wissen, dass es nicht gut ist, was wir machen. Und trotzdem ist es uns irgendwie entweder egal oder wir wollen es einfach nicht wissen und verschließen uns auch bewusst davor. Und ich glaube, das ist so, was mich eigentlich mit am meisten aufregt, dass uns ein bisschen das Bewusstsein dafür auch verloren gegangen ist und auch ein Interesse daran. Generell aber halt auch einfach die Situation der Tiere, so wie wir die handhaben.
Und was trägst du konkret zur Lösung bei?
Also ich lebe jetzt schon relativ lang vegetarisch, seitdem ich 16 bin und bin jetzt seit 4 Jahren auch vegan und versuche halt so weit wie möglich vegan zu leben. Ich glaube, komplett vegan geht in unserer Gesellschaft heute nicht so. Gerade was Medikamente angeht, ist öfters ein bisschen schwierig. Aber soweit wie es halt für mich auch möglich ist, so vegan zu leben, vor allem in der Ernährung und viel mit Leuten reden. Ich glaube, das ist mein Hauptding, ist so jetzt gerade auch mit Peter, wo ich so als Tierrechtsreferentin arbeite. Hauptfokus ist Aufklärungsarbeit und da würde ich sagen, ist so der Punkt, wo ich ansetzen würde, weil ich finde, dass man mit zu verboten kommt man irgendwie nicht weit. Also es ist falsch zu sagen, okay, niemand darf mehr Fleisch essen oder irgendwie nicht vegan leben, sondern eher so diesen gesellschaftlichen Wandel voranzubringen und eher so eine Veränderung oder ein Bewusstsein von unten zu schaffen.
Du hast jetzt auch die Gelegenheit, unseren Hörerinnen und Hörern was ins Hirn zu tackern. Und an der Stelle wäre mir jetzt mal wichtig, so als Aspekt, viele Leute können sich ja auch nicht vorstellen, wie das ist, vegan zu leben. Vielleicht sagst du den Leuten da draußen, wie es geht, also was du machst oder wie du es machst. Also wie kann jemand vegan leben?
Also ich glaube, vieles vor allem anfangs einfach ausprobieren. Also so an sich ist vegane Ernährung zum Beispiel gar nicht so schwer, wenn man es mal ausprobiert und es ist viel Gewohnheitssache. Man kann ja mal probieren, einfach eine Woche lang keine tierischen Produkte zu konsumieren. So, es ist ja auch immer ein Prozess und nicht von 0 auf 100, ich lebe jetzt komplett vegan, sondern man kann mal erst vegetarisch vielleicht versuchen, dann immer mehr halt Sachen weglassen. Weil irgendwann finde ich das persönlich auch nicht als Einschränkung, sondern ich kann halt bewusst auch meine Situation nutzen, um Situationen von anderen, die vielleicht ihre Situation selbst nicht verbessern. Und ich würde sagen, das sind einfach viele Gewohnheitssachen, dass man auch so beim Einkaufen automatisch, also ich achte halt mittlerweile einfach automatisch drauf, so, okay, was ist vegan? Man entwickelt dann auch schnell einen Blick für. Und vieles wissen wir auch zum Beispiel gar nicht, dass vegan ist, was wir eh schon immer essen. Und dann kann man da einfach ein bisschen mehr so den Fokus drauf legen. Und generell, was so vegane Lebensweise vielleicht auch angeht, also wenn man dann ausweitet und nicht nur auf Ernährung sich fokussiert, sondern viel bei Kosmetik auch zum Beispiel, da gibt es auch recht viele so Siegel und Sachen, wo man einfach schnell und leicht drauf achten kann, um halt einfach so tierleidfrei Sachen zu unterstützen.
Du kannst jetzt noch eine letzte Botschaft nach draußen hauen. Also was ist so deine Botschaft an die Menschen da draußen?
Ich glaube, meine Botschaft wäre einfach nur nicht zu vergessen, dass Tiere auch fühlen können und genauso wie wir auch ein soziales System haben und miteinander kommunizieren, Familien haben, Partnerschaften pflegen und so. Also das ist wichtig, dass man das nicht vergisst und sich deswegen vielleicht auch bewusst macht, was man durch seinen Konsum oder sein Handeln unterstützt.
Und das ist so auch der Punkt, den ich jetzt den Menschen da draußen mal ins Hirn tackern möchte. Also grundsätzlich ist es, wie wir uns ernähren, Privatsache. Und natürlich ist es wünschenswert, wenn wir uns alle gesund und ausgewogen ernähren. Das ist gut für uns. Und trotzdem entscheiden sich manche Menschen dafür, sich auch ungesund zu ernähren. Deswegen mal runter vom Gas und insgesamt vielleicht mal mit Leuten ins Gespräch kommen. Anstelle wütend zu sein oder aggressiv zu sein, weil jemand vielleicht ein moralisch besseres Leben lebt. Und zu sehen, dass das moralisch vielleicht auch besser ist, selbst wenn ich es nicht schaffe, das auch zu machen, das wenigstens zu respektieren und anzuerkennen, dass das jemand anders macht. Dass wir einfach da auch ein bisschen miteinander reden und nicht einander aggressiv begegnen, weil jemand eine andere also sich gesünder ernährt oder auch möchte, dass weniger Tiere leiden. Das ist doch eine gute Sache. Und das ist, finde ich auch, und das muss man wirklich sagen, dass das Menschen so konsequent durchziehen. Da gehört auch schon was dazu, weil das ist schon in unserem aktuellen, wie wir leben, anstrengender und auch mit Verzicht oder auch mit zusätzlichem Stress verbunden. Und deswegen redet mal miteinander.
Ja, was ich den Menschen noch ins Hirn tackern möchte, ist, also was mir auch im Verlauf der Recherche jetzt bewusst geworden ist, dass egal welche Ernährungsform jetzt, jede Ernährungsform hat Auswirkungen, sowohl auf die Umwelt, sowohl auf die eigene Gesundheit, sowohl auf Tiere, also auch auf andere Sachen noch. Und mir ist einfach bewusst geworden, dass ich da dahinter stehen möchte. Also ich möchte mir der Konsequenzen bewusst sein und möchte mich damit auch auseinandersetzen, auch wenn mir dadurch der Appetit vergeht. Genau, und dann haben wir auch diese Woche wieder Challenges für euch, die ihr gerne mal ausprobieren könnt. Und zwar die erste Challenge wäre, dass man sich einfach mal Rezepte raussucht, vielleicht sogar das eigene Lieblingsrezept raussucht und das einfach mal in der veganen Version kocht. Oder dass man einfach basic vegane Rezepte sich raussucht und die einfach mal ausprobiert. Genau, und die zweite Challenge wäre, dass man einfach, wenn man das nächste Mal mit Freunden oder Familie essen gehen will, dass man sich ein veganes Restaurant aussucht oder ein Restaurant mit veganen Optionen und sich dann einfach mal von veganen Gerichten inspirieren lässt.
Ja, und die ein bisschen anstrengende Challenge kann ich euch nur empfehlen. Ist wirklich mal eine ganz spannende Erfahrung. Versucht mal, 4 Wochen vegan zu leben. Also da, glaube ich, schärft die Sinne auch für Problemlagen. Und wenn ihr es nicht schafft, reicht ja auch, wenn ihr es mal nur eine Woche macht oder ein paar Tage. Aber versucht mal, euch vegan zu ernähren. Weil ich glaube, dann wird einem insgesamt auch bewusster, was man so den ganzen Tag über so isst und gedankenlos vielleicht auch isst. Deswegen, also ich wünsche euch eine spannende Reise. Also ich kann euch das wirklich nur empfehlen. War für mich eine interessante Reise.
Ja, und dann würde uns auch interessieren, ob ihr die gleichen Reaktionen bekommt wie Perdita damals. Und schreibt uns auch gerne eure Erfahrungen oder eure Feedback dazu. Ihr könnt uns gerne auf Instagram oder Facebook oder per E-Mail eine Nachricht schicken. Die E-Mail-Adresse wäre wakeup@gemeinsam-in-europa.de. Und wie immer, wenn ihr euch noch weiter und tiefgehender mit diesem Thema auseinandersetzen wollt, dann könnt ihr alle Links der Recherche in den Shownotes finden oder auch verlinkt auf unserer Webseite, nämlich www.futter-fürs-hirn.de. Und dann freuen wir uns, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid.
Ja, und nächstes Mal ist ein krasses Thema angesagt, toxische Beziehungen.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer Folge angelangt und es bleibt uns nur noch zu sagen, tschüss
und bleib wach.